ARD. Es gibt in Deutschland mehr Fälle von Messergewalt. Wir schauen uns mal an, was da wirklich helfen könnte.
Der Gesundheitsminister kümmert sich um unsere Herzen. Wir sollen mehr zur Vorsorge gehen.
Und es gibt eine Erntebilanz für dieses Jahr. Leider schlechtes Wetter, schlechte Ernte. Aber wir als Verbraucher müssen uns keine Sorgen machen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen, Marlies Schaum und Moritz Zacho begleiten diese Podcast-Folge für euch. Heute ist Donnerstag, der 29. August.
Schön warm ist es. Schönen guten Morgen. Leider ist gestern Abend hier bei mir in Nordrhein-Westfalen schon wieder ein Mensch von der Polizei angeschossen worden, weil er wohl ein Messer gezogen hatte. Diesmal war das in Recklinghausen im Ruhrgebiet in einem Mehrfamilienhaus. Der Mann ist dann an den Schussverletzungen gestorben. Es ist jetzt öffentlich noch nicht bekannt, was da genau passiert ist. Also wir wissen nicht, ob das auch so ein versuchter Terroranschlag war, sowas wie in Solingen zum Beispiel, oder ob es hier um Gewalt mit einem Messer im privaten Raum geht, also eine private Auseinandersetzung dahinter steckt, oder ob das zu dieser Art von Messergewalt gehört, über die wir seit Jahren schon immer wieder reden müssen, weil sie leider auch immer häufiger vorkommt, nämlich die sogenannte, ja klingt komisch, aber Messergewalt im öffentlichen Raum.
Damit ist ja gemeint, Menschen, die andere auf der Straße, an Bahnhöfen, auf Partymeilen oder auch auf Schulhöfen angreifen und dann Messer ziehen, weil sie sich vielleicht provoziert fühlen, beleidigt oder weil irgendwie eine Auseinandersetzung eskaliert ist oder aus was für betrunkenen und absurden Gründen auch immer. Zu dieser Art von Messergewalt hat der Innenminister von Nordrhein-Westfalen gestern zum ersten Mal Zahlen genannt und er hat auch gesagt, was er dagegen tun will.
Wir haben uns gerade diesen Bericht angesehen, weil das wirklich der erste bundesweit ist, der gezielt auf diese Art von Messergewalt eingeht. Und in Nordrhein-Westfalen gab es im vergangenen Jahr 3.500 Fälle, in denen eben ein Messer gegen andere Menschen eingesetzt worden ist, wenn man das so sagen kann, in der Öffentlichkeit. Das waren gut 1.000 Fälle mehr als noch im Jahr zuvor.
Ja, NRW ist zwar das einzige Bundesland, aus dem es aktuell so einen detaillierten Bericht zur Messergewalt in der Öffentlichkeit gibt, aber diese Fälle nehmen offenbar bundesweit zu. Eine Erklärung dafür ist, dass die Gewaltkriminalität an sich zugenommen hat. Das zeigen auch die Statistiken der Polizei bundesweit. Eine andere Erklärung könnte aber auch sein, dass mehr junge Männer offensichtlich der Meinung sind, sie müssten Stärke zeigen und eventuell auch andere einschüchtern. Und das dann eben nicht nur mit der Faust, sondern eben mit Hilfe eines Messers, das man sich unkompliziert beschaffen und auch bei sich tragen kann.
Die Zahlen hier aus NRW, ne, von uns aus, die bestätigen das. Also fast die Hälfte der Tatverdächtigen war jünger als 21 Jahre. Und das hat auch der Streetworker Timo Imhoff beobachtet. Der ist in der Düsseldorfer Altstadt unterwegs.
Es geht schon um die Jugendlichen, die hohe Frustrations- und Gewaltpotenziale mitbringen. Ja, also das können eben Jugendliche sein, die vielleicht ein schlechtes persönliches Umfeld haben, negative Erfahrungen gemacht haben oder wo es viele andere Gründe gibt, warum junge Menschen eben gewaltbereit werden. Und an diese Jugendlichen versuchen wir ranzukommen.
Aber wie im Allgemeinen, das ist ja die Frage. Wahrscheinlich kann das nur eine Mischung sein aus sowas wie Vorbeugen und Verbieten und Kontrolle. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen hat gestern zum Beispiel angekündigt, es solle mehr Kampagnen geben. Hashtag besser ohne Messer. Mit solchen Kampagnen will man aufklären, zum Beispiel in sozialen Netzwerken und an Schulen. Aber auch, das ist ganz wichtig, in Unterkünften für geflüchtete Menschen. Da will man einfach darauf hinweisen, dass Messer im öffentlichen Raum in Deutschland unerwünscht sind und je nach Messer auch verboten. Denn bei den Fällen von Messergewalt hier im vergangenen Jahr in NRW hatte auch fast die Hälfte der Tatverdächtigen keine deutsche Staatsangehörigkeit.
Vielleicht könnten auch mehr Verbote helfen, ein schärferes Waffenrecht zum Beispiel, also wie lang die Klinge eines Messers sein darf, das ich nach draußen mitnehmen darf, welche Messer da noch frei verkäuflich sind und ob ich zum Beispiel auch in Bus und Bahn ein Messer mitnehmen darf. Und in NRW soll es jetzt auch mehr Waffenverbotszonen geben. Da darf man dann in bestimmten Gebieten keine Messer oder auch generell keine Waffen bei sich haben. Zeitweise dann auf bestimmten Plätzen, die Kriminalitäts-Hotspots sind oder auch unbefristet an Bahnhöfen, in Ausgevierteln von Städten oder auch an Brennpunkten, zum Beispiel in Köln am Wiener Platz, in Köln-Mülheim. Da gibt es jetzt eine unbefristete Waffenverbotszone und die Polizei kann hier Menschen auch ohne Anlass auf Waffen kontrollieren. Und dieser Polizist hier, der beschreibt, was da so gefunden wurde.
Sie haben eine feststehende Klinge über 4 cm ist nicht erlaubt. Genauso wie ein Springmesser, was Sie haben, das ist relativ klein. Aber es sind Einhandmesser, ist alles raus.
Alles raus. In Dortmund gibt es das auch, dass bestimmte Menschen kein Messer bei sich tragen dürfen. Also ein sogenanntes Messertrageverbot wird da verhängt. Und zwar bei Intensivtätern, die der Polizei bekannt sind. Die dürfen überhaupt kein Messer und auch keine anderen Waffen und gefährliche Gegenstände wie Baseballschläger dabei haben, wenn die unterwegs sind. Und das gilt dann nicht nur in einer bestimmten Zone, sondern überall im Stadtgebiet.
Es ist ja so oft mit Verboten, die wirken natürlich nur, wenn es auch genügend Polizisten und Polizistinnen gibt, die das auch kontrollieren, ob sich Menschen daran halten. Aber man muss auch sagen, so eine Waffenverbotszone, das ist auch kein Allheilmittel. Ne? Der Messerangriff in Mannheim im Mai, wir erinnern uns, auf dem Marktplatz hat da ein Mann einen Redner von einem politischen Verein mit einem Messer angegriffen. Und als dann die Polizei dazu kam, da hat der Mann einen Polizisten attackiert und ihn auch tödlich verletzt. Und das ist alles in einer offiziellen Waffenverbotszone passiert.
Das heißt ganz klar, man hält Täter dadurch nicht auf, also zumindest nicht die, die eine solche Tat regelrecht planen, zum Beispiel aus terroristischen Motiven. Aber vielleicht kann man die aufhalten oder zumindest die Fälle verringern, wo das Messer so im Affekt vielleicht eingesetzt wird. Also nach Einschätzung von Experten sind Waffenverbotszonen an sich ein wichtiges Signal. Und es gibt übrigens auch die Idee, das fand ich ganz interessant, dass man Menschen nach Messerstraftaten den Führerschein wegnehmen könnte.
Ja, das wäre mal effektiv, glaube ich. Ne? Da hat man dann auch wirklich Angst vor.
Glaube ich wirklich.
Unsere Kurznachrichten.
In Frankreich ist der Gründer der Nachrichten-App Telegram freigelassen worden. Pavel Durov darf das Land aber weiterhin nicht verlassen. Er hat neben der russischen auch die französische Staatsbürgerschaft und noch mehrere weitere. Französische Ermittler werfen Durov vor, dass er Straftaten unterstütze und den Behörden nicht genug dabei helfe, Straftaten aufzuklären. Sie haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Jugendliche benutzen seltener Kondome als noch vor 10 Jahren. Das zeigt eine Studie der Weltgesundheitsorganisation. Statt 70% geben nur noch 60% der Jungen an, dass sie verhüten. Die Weltgesundheitsorganisation ruft dazu auf, wieder mehr Kondome zu benutzen, um ungewollte Schwangerschaften zu verhindern, aber auch um sexuell übertragbare Krankheiten zu vermeiden.
Die Spritpreise in Deutschland, die sind weiter gesunken. Benzin ist gerade so günstig wie noch nie in diesem Jahr. Im bundesweiten Schnitt kostet der Liter Super E10 jetzt unter 1,70 Euro. Auch Diesel ist im Vergleich zur vergangenen Woche günstiger geworden.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat gestern gesagt, Deutschland hat ein Problem. Es gibt zu viele Herztote. Das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das wird in Deutschland stark unterschätzt. Und das, obwohl solche Erkrankungen die häufigste Todesursache im Land sind. Ich wusste vor unserer Recherche beispielsweise nicht, dass Männer in Deutschland im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern die schlechteste Lebenserwartung haben. Also keine guten Aussichten für mich. Bei den Frauen sieht die Statistik aber auch nicht sehr viel besser aus. Und das, obwohl unser Gesundheitssystem vergleichsweise ja gut aufgestellt ist. Aber wir kümmern uns persönlich eben einfach oft zu spät.
Obwohl wir es ja könnten. Also Vorsorge kennt jeder. Kann jeder machen und die Bundesregierung will noch mehr Vorsorge jetzt unterstützen. Die haben gestern ein Gesetz auf den Weg gebracht. Es heißt, und ich finde, das ist ein sehr schöner Titel, Gesundes Herzgesetz. Und das große Ziel ist es, dass wir alle umdenken, also im gesamten Gesundheitssystem. Die Kosten für die Krankenkassen sollen insgesamt gesenkt werden. Es soll mehr Vorsorge geben, günstigere Vorsorge und Beratung statt im Nachhinein teure Behandlungen bei Krankheit.
Und wie kann das aussehen? Für Erwachsene soll es eben mehr Check-ups geben, im Alter von 25, 40 und 50 Jahren. Gesetzlich Versicherte sollen künftig von ihren Krankenkassen zu diesen Check-ups eingeladen werden und sie sollen sogar Gutscheine bekommen, wenn man sich weiterführend beraten lassen will. Und bei diesen weiterführenden Beratungen, da wird man dann über Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufgeklärt.
Bei Männern ist das wohl so, dass die schon ab dem 45. Lebensjahr ein wirklich höheres Risiko haben, herzkrank zu werden. Bei Frauen ab dem 55. Geburtstag, dann verändert sich nämlich der Hormonspiegel bei Frauen in der Regel. Und das kann dann tatsächlich plötzlich Folgen haben. Das sagt auch Lars Meyer. Er ist Kardiologe am Uniklinikum Regensburg.
Im Prinzip ist ja bei manchen Patienten das Erstereignis der plötzliche Herztod. In der eigenen Familie, mein Patenonkel auch, 65 Jahre, in Ruhestand gegangen und 4 Tage später war er tot. Der plötzliche Herztod ist das Extrembeispiel, aber der Herzinfarkt ist natürlich auch verhinderbar.
Zum Beispiel durch das, was ihr alle kennt, was ich kenne, was Moritz kennt, eine gesunde Lebensweise. Wir wissen alle, dass Stress nicht gut ist. Rauchen, Alkohol, Bluthochdruck, ne? Zu viel Zucker und all sowas. Ihr wisst, dass das schlecht ist. Ausgewogene Ernährung ist dann natürlich der Clou und Sport und Gelassenheit in manchen Situationen sowieso.
Ja, es klingt natürlich alles grundsätzlich ganz gut. Das Gesundes Herzgesetz, die Ideen dahinter, aber wie immer ist eben nicht alles toll an so einem Gesetz. Minister Lauterbach will nämlich nicht nur, dass mehr aufgeklärt wird, sondern Ärzte sollen auch schneller Medikamente verschreiben, um zum Beispiel den Cholesterinspiegel eines Patienten zu senken. Medikamente sollen auch schneller bei Kindern verschrieben werden, die an einer vererbten Fettstoffwechselerkrankung leiden. Darauf sollen sie dann speziell bei der U9-Untersuchung getestet werden. Und bei 12- bis 14-Jährigen ist es eben so, dass sie gezielter für Beratungsangebote angesprochen werden sollen. Denn, das wusste ich auch nicht, so eine Fettstoffwechselerkrankung, die kann schon im Alter zwischen 25 bis 35 zu einem Herzinfarkt führen. Und da könnten Medikamente eben auch im Kindesalter schon vorbeugen, sagt der Gesundheitsminister.
Aber die, die das mit bezahlen sollen, finden das nicht so gut. Zum Beispiel die Krankenkasse AOK, die hat mitgeteilt, dass es ihrer Meinung nach keine wissenschaftlichen Belege dafür gebe, dass solche Screenings, ne, zum Beispiel bei Kindern sinnvoll sind. Der Aufwand sei viel zu hoch und die Untersuchung sei zu teuer für die Krankenkassen, die nach Meinung der AOK sowieso schon finanziell angeschlagen sind.
Die Ernte war dieses Jahr nicht so gut in Deutschland, weil das Wetter leider nicht so prickelnd war. Erdbeerbauer Bernhard Hellweg aus Salzkotten sagt zwar:
Wenn man mit dem Wetter nicht klarkommt, dann muss man halt was anderes machen. Das ist leider so.
Na, pragmatisch der Landwirt. Aber wenn der Ernteertrag unter dem Wetter leidet, dann tröstet das ja erstmal wenig.
In den vergangenen 2 Jahren, haben wir nachgeschaut, war das Wetter eigentlich ganz gut. Und die Bauern haben auch gut verdient. Aber in diesem Jahr sieht das wohl anders aus. Wir haben noch einen Landwirt gefunden, nämlich Reinhard Appel. Der lebt in Bayern. Und er hat das erlebt, wovon viele berichten, dass es sehr lange Regenperioden gab. Und die haben seine Aussaat schlichtweg kaputt gemacht.
Die Felder, die waren 2,50 Meter in der Spitze, fast 3 Meter unter Wasser. Hochwasser ist, ja, ist eine Katastrophe. Die Flächen, die noch überhaupt geerntet werden konnten, ja, waren im Schnitt um die 50% weniger.
Das ist viel, ne? Das ist heftig. Das ist ein drastischer Einzelfall allerdings. Also die gesamte Erntebilanz 2024 sah jetzt nicht so aus. Das hat auch Landwirtschaftsminister Cem Özdemir ja nochmal gesagt. Aber insgesamt fällt die Ernte in diesem Jahr nicht so gut aus wie zum Beispiel im vergangenen Jahr.
Ja, und da kannst du mich direkt fragen. Ich lebe ja in Niedersachsen, ne? Wir sind ja das Agrarbundesland Nummer 1 in Deutschland.
Mehr Trecker als Menschen gibt es da, ne?
Ja, auf jeden Fall mehr Geflügel und Schweine, würde ich fast behaupten. Ja, genau. Der viele Regen hat bei uns, also bei den Landwirten, die Getreideernte auch einfach vermiest. Im Frühsommer waren die Böden viel zu weich, es gab Pilzbefall und dann kam schlagartig die Hitze und das ist eben alles andere als optimal für so die Pflanzen. Bundesweit wurden gut 3 Tonnen weniger Getreide geerntet und auch beim Getreide, das geerntet werden konnte, da ist die Qualität teilweise nicht so toll, heißt es vom Deutschen Bauernverband.
Wir müssen uns jetzt allerdings keine großen Sorgen machen. Also unser Getreide, was wir hier haben können, wird jetzt nicht wahnsinnig viel teurer. Denn die Preise bestimmen die USA, Russland und die Ukraine und nicht das, was hier so an Getreide in Deutschland angebaut wird. Für deutsche Landwirte bedeutet es aber natürlich schon, dass sie weniger Geld verdienen, ne? Wenn sie eben Teile ihrer Ernte gar nicht weiter verkaufen können, sondern nur noch als Viehfutter verwenden können. Also unsere Landwirte, die merken das im Portemonnaie, wir als Verbraucher jetzt kaum.
Ja, zumindest nicht wegen der schlechten Ernte, weil wir eben nicht so ein großer Produzent sind. Da sind dann andere Faktoren entscheidend, die den Preis nach oben treiben, die wir dann beim Brotkaufen merken. Zum Beispiel höhere Spritpreise, höhere Löhne und auch höhere Energiepreise.
Bei einer anderen Sache merken wir das mit dem Regenwetter allerdings schon, auch vielleicht bei den Preisen und der Menge, nämlich bei den Kartoffeln. Also die vertragen nicht so lange Lieferwege wie Getreide, deshalb kommen die oft hier bei uns aus der Region. Und der viele Regen hat aber dazu geführt, dass die sogenannte Kartoffelfäule sich breit gemacht hat. Und dadurch gab es teilweise in diesem Jahr regional komplette Ernteausfälle. Ne? Und das spüren wir dann als Verbraucher. Im Mai schon waren die Kartoffelpreise um die Hälfte höher als zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr.
Gibt es aber zum Glück noch sowas wie Zuckerrüben und Mais, die können ganz viel Regen vertragen, aber auch da darf es dann wieder nicht zu viel werden, gibt da so Kipppunkte. Obstbauern hatten dieses Jahr noch das Problem, dass es recht früh warm wurde und da sind dann die Knospen an den Pflanzen schon gesprossen, dann gab es im Frühjahr nochmal Frost und der hat die Früchte dann wieder zerstört. Also Landwirtschaft ist wirklich nicht einfach, merke ich gerade. Bei den Beeren setzen Landwirte immer häufiger Folientunnel ein, um da etwas unabhängiger vom Wetter zu werden. Das habt ihr alle bestimmt schon mal gesehen auf dem Acker.
Das ist eine Art der Anpassung an extreme Wetterbedingungen. Die wird es ja immer häufiger geben in Zeiten des Klimawandels. Also da müssen nicht nur wir hier uns dran anpassen, sondern vor allem auch die Landwirte.
So, und für alle Sportbegeisterten unter euch empfehlen wir noch die Paralympischen Spiele. Donnerstagabend, also gestern, sind sie in Paris eröffnet worden.
Wann bist du denn Sportpräsentator? Ich empfehle Ihnen heute die Paralympischen Spiele.
Bonn. Naja, jedenfalls gestern. Jetzt lass mich. Die Eröffnungsfeier richtig gut. Ich habe sie zwar nicht geguckt, gebe ich zu. Die war 4 Stunden lang, war viel zu spät für mich. Ich bin ins Bett gegangen. Aber ich habe mir heute Morgen die Highlights in der ARD-Mediathek angesehen. Und das war schon beeindruckend. Also Paris im Abendrot, die Parade von den Champs-Élysées bis zum Place de la Concorde. Einfach schön. Heute ist dann jetzt erster Wettkampftag und Tipp des Tages ist ein Spiel im Rollstuhl-Rugby, heute Abend zwischen Deutschland und Japan, das seht ihr auf sportschau.de und ich drücke da ganz besonders einigen Athleten aus Hannover die Daumen.
Ich finde das ja gut, dass du nochmal darauf hinweist, dass die Paralympischen Spiele auch stattfinden, weil ich finde, irgendwann, wenn Olympia im Sommer jetzt so vorbei war, war Olympia irgendwie durch. Ne? Man denkt gar nicht mehr drüber nach. Ja. Und dann kommen mit wirklich viel Abstand ja diese Paralympischen Sommerspiele noch.
Ja,
und
Wochen später.
Kaum einer beachtet es noch, denkt man so, aber du Gott sei Dank. Und du weißt darauf hin. Und natürlich berichten wir auch überall darüber, zum Beispiel auf sportschau.de. Schön, dass ihr heute dabei wart, bei uns hier, bei Moritz und mir.
Morgen hören wir uns dann wieder. Wir sind Mali Schaum und Moritz Zarrow.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.